Wir sind der Kamm für eure vom Herbstwind zerzausten Haare. Wir haben uns extra für euch hübsch gemacht und damit moin und herzlich willkommen zu Tomate Mozzarella, eurem fruchtig-frechen Wohlfühl-Podcast.
Moin! Wohlfühlen ist ein gutes Stichwort. Heute gibt es nämlich Soulfood aus meiner Küche und zwar gibt es Maultaschen-Spinatauflauf. Ihr braucht für 4 Portionen eine Packung Maultaschen, vielleicht auch 2, ein Pack Blattspinat, TK 500 Gramm, 1,5 Liter Gemüsebrühe, 500 Gramm Kirschtomaten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Öl, 80 Milliliter Weißwein, ihr könnt aber auch einfach Traubensaft nehmen, 300 Gramm Schlagsahne, 2 mittelgroße Eier, Salz, Pfeffer, Muskatnuss gerieben und 200 Gramm Mozzarella. Die Zubereitung läuft wie folgt und zwar den Spinat auftauen lassen, in ein Sieb geben und ausdrücken, die Maultaschen in kochender Brühe nach Packungsanweisung zubereiten, die Tomatenrispen waschen, Tomaten bis auf die Rispe abzupfen und halbieren, Zwiebel schälen und würfeln, Knoblauch schälen und hacken, ihr könnt den auch durch so eine Knoblauchpresse lassen, je nachdem, Öl in einem Topf erhitzen, Knoblauch und Zwiebeln darin andünsten, Spinat hinzufügen und ca. 2 Minuten dünsten. Mit Wein bzw. eurem Traubensaft und Sahne ablöschen, aufkochen und danach 2 Minuten köcheln lassen. Halbierte Tomaten unter den Spinat heben, 4 Eier verquillen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, unter die Spinatwischung heben. Spinatwischung. Ist auch ein geiler Folgentitel. Also, ihr seht, Folgentitel sind eigentlich immer witzige Versprecher. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, unter die Spinatmischung heben. Dann den Mozzarella grob reiben, Maultaschen abgießen und dritteln, Spinatmischung in eine rechteckige Auflaufform, 20 x 30 cm geben, Maultaschen darauf verteilen und leicht eindrücken. Käse drüber streuen im vorgeheizten Backofen bei 200 bzw. 175 Grad, ca. 25 Minuten backen. Nach ca. 15 Minuten der Backzeit die übrig gebliebenen Tomatenrispe auf dem Auflauf geben und mitbacken. Auflauf aus dem Ofen nehmen und anrichten. Mit grobem Pfeffer bestreuen und zack, fertig ist euer Soulfood Maultaschen-Spinatauflauf. In diesem Sinne, guten Appetit.
Ja, vielen Dank, lieber Hans. Was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, was ist eigentlich eine Spinatmischung? Also ich kenne nur eine Sorte von Spinat. Was wird da genau gemischt? Wollen wir es wissen? Müssen wir es wissen?
Die Spinatmischung besteht aus dem Spinat, diesem Weißweingemisch mit der Sahne und so weiter. Und eben halt, das ist die Soße. Die haben hier Soße-Spinatmischung genannt. Weil da sind natürlich ist da auch der Knoblauch drin und die Zwiebeln.
Jeder, der möchte, kann übrigens bei solchen Folgen darauf achten. Das ist so was Ähnliches wie das Orangenblütenwasser. Das sind so Wörter, die dann vielleicht öfters, da könnt ihr auch gerne ein Spiel draus machen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Tomate-Mozzarella-Bingo spielen. Jedes Mal, wenn wir bestimmte Wörter, die charakteristisch für uns sind, öfters verwenden, dann könnt ihr daraus ein Bingo erstellen. Mir fällt es jedes Mal, wenn ich die Folgen nachhöre, auf, dass es bei Hans und bei mir gewisse Wörter gibt, die jeder sehr gerne verwendet. Hab gemerkt, ich bestätige mich sehr gerne, weil ich hau an jedem Satz noch ein Genau hinten dran. Das fällt mir während ich rede eigentlich nie auf. Aber im Nachgang, wenn ich es dann nochmal anhöre, denke ich so, ja, das war's.
Was auch war, war letzte Woche unsere Folge. Und zwar hatte die den Titel BMSL. Und seid ihr drauf gekommen, warum diese Folge so heißt? Ich meine, das ist ja irgendwie kryptisch. Man weiß nicht so genau, was hat das zu bedeuten? Wenn ihr einfach mal auf euren Führerschein draufschaut, unten links in der Ecke, wo so ein schlechter QR-Code ist, den man nicht abscannen kann, da steht bei mir BMSL. Das steht für die Fahrerlaubnisklasse. Das heißt, wenn ihr da A1 stehen habt oder A oder B oder C1 oder C oder D1 oder D oder BE oder C1E oder CE oder D1E oder DE oder MLTS.
Hans, ganz kurz, bevor du jetzt alles vorliest, was da drauf steht, mir ist gerade eingefallen, wir haben vor 2 Wochen ein Thema angeschnitten.
Ich habe schon alles vorgelesen.
Ja, okay, gut. nachdem du alles angeschnitten hast, wir haben vor 2 Wochen ein Thema gehabt, das haben wir aber gesagt, dass wir es erklären, haben es aber nie gemacht. Und zwar ging es da um den Polo Harlequin. Da haben wir drüber geredet. Dann habe ich ja gesagt, dass es da eine lustige Geschichte dazu gibt, zu diesem bunten Polo-Modell. Kannst du uns da mehr dazu sagen?
Ja, also ich kann euch auf jeden Fall was dazu sagen, was Harlequin bedeutet. Also der Harlequin kommt aus dem italienischen Arlecchino. Das wiederum vom altfranzösischen Wort Arlequin, Erlequin, Eliquin, Erlequin oder ähnlich aus dem 12. Jahrhundert zurückgeht. Und das ist eben halt eine Bühnenfigur, die als ein Phänomen der Renaissance betrachtet wird und einen Komödiantenstil gespielt hat. Dieser Harlequin hat eine helle und eine dunkle Seite von einer Maske und hat quasi so eine Halbmaske auf, die so ein bisschen auch die verschiedenen Gemütszustände eines Menschen zu spielen versucht. Genau.
Vielen Dank, lieber Hans. Ich würde euch gerne kurz die Geschichte zum Polo Harlequin vorlesen. Gegen Ende des Jahres 1994 verloren die Produktmanager von VW kurzzeitig die Kontrolle. Statt wie sonst den Vorstand über jedes Detail, jeden Neigungswinkel und jedes Spaltmaß entscheiden zu lassen, durften die Kunden auf einmal mitreden. Nicht bei Millimeterfragen oder Ausstattungsdetails, sondern beim augenfälligsten Merkmal eines Autos, den Farben der Karosserie. Vorgang war damals genauso unerhört wie die Erscheinung dieses Sondermodells mit seiner ginstergelben Motorhaube, seinen flashroten Türen, seinen pistaziengrünen Kotflügeln und seinem chagallblauen Dach. Die wilde Farbkombination wirkte, als hätten Volkshochschüler sie in einem Abendkurs entwickelt, inklusive der Nomenklatur. Kein hauptamtlicher VW-Designer hätte sich das getraut. Genau, der Polo Harlequin ist ein Produkt aus der Mitbestimmung der VW-Kunden.
Und deswegen ist es auch so ein Liebhaberstück und alle feiern ihn. Kennst du das, genau. wenn du damals einen Polo Harlequin hattest oder jetzt vielleicht sogar noch fährst, da bräuchtest du eigentlich so Fahrerhandschuhe, weil wenn du einen hattest mit der Ausstattung blaues Lenkrad, dann waren nicht nur die Leute auf der Rückbank blau, sondern auch am Ende des Tages deine Hände.
Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ist aber interessant. Ich stelle mir das gerade vor, wie plötzlich der Fahrer von so einem Polo aussteigt. Ich glaube, das ist ein Zweitürer, oder? Nee, gibt es auch als Viertürer. Und dann hält er hinten die Tür auf und hat so Lederhandschuhe an.
Nee, ist ein Fünftürer. Ist ein Fünftürer, weil der Kofferraum auch immer als Tür zählt.
Stimmt, mein Fehler. Gutes Auge, Hans, gutes Verständnis für Fahrzeugtechnik. Hast du genauso ein gutes Verständnis für die Regeln, die es einzuhalten gibt, wenn man sein Fahrzeug auf der Straße sicher von A nach B führen möchte? Das testen wir jetzt nämlich. Und zwar sehe ich hier bei mir ein Bild, wie du nach links abbiegen willst auf einer Kreuzung. Eine Kreuzung mit 4 Richtungen. Von rechts kommt ein Motorradfahrer, der will über die Kreuzung drüber. Von vorne, also von geradeaus, kommt ein Radfahrer, der will über die Kreuzung drüber und du willst nach links abbiegen. Jetzt ist die Frage, wie verhältst du dich richtig? Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen, ich muss den Radfahrer durchfahren lassen und ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen.
Das stimmt. Ja, also ich kann dir das erklären. Der Motorradfahrer fährt zuerst, weil der fährt ja auf der Hauptstraße. Danach fährt der Fahrradfahrer. Und dann fahre ich.
Ach so, ich habe vergessen zu sagen, dass es keine Verkehrsschilder gibt auf der Kreuzung.
Und das Motorrad verändert alles, ja. Weil dann fährt nämlich nicht der Motorradfahrer zuerst, sondern natürlich der Fahrradfahrer, weil der Motorradfahrer den Fahrradfahrer als, das heißt ja immer rechts vor links, das heißt, wer von rechts kommt, hat Vorfahrt.
Ja.
Das heißt, dass der Fahrradfahrer zuerst die Kreuzung passiert, danach der Motorradfahrer und dann ich.
Richtig, weil das Motorrad steht ja rechts von uns. Genau, genau so ist es, korrekt erklärt. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Wieder eine Kreuzung, wieder keine Schilder. Du kommst und willst geradeaus über die Kreuzung. Links steht ein LKW oder ein Trecker oder irgend so ein Baustellenfahrzeug, der nach links abbiegen will. Und von geradeaus, also von geradeaus drüber, da wo du hin willst, kommt ein Fahrradfahrer, der will nach von seiner Sicht aus links abbiegen.
Also ich halte nochmal fest, es sind alles Linksabbieger. Ah, ich will einfach geradeaus fahren. Ja, dann fahre ich einfach drüber.
Das sind die Antwortmöglichkeiten. Ich muss den roten LKW abbiegen lassen, ich muss den Radfahrer abbiegen lassen oder ich darf als Erster die Kreuzung überqueren.
Ja, das Letzte, ich fahre als Erstes. Ach, warum fahre genau. Ich nur mit 25?
Ich glaube, vielleicht ist eine Traumstation, ich weiß es nicht. So, ist richtig, Hans. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage über. Das ist folgende. Warte kurz, ich teile meinen Bildschirm mal wieder mit dir, weil dieses Zeichen, musst du mir jetzt sagen, worauf das hinweist.
Das ist dieser Salmi, dieser orangene Salmi, den findet man oft an Autobahnen auf jeden Fall.
Ja, worauf weist der hin? Ist das eine weniger befahrene Autobahnstrecke, eine vorgeschriebene Umleitung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern oder auf eine Stelle, an der man die Autobahn verlassen muss?
Das zeigt auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Das ist absolut richtig. Die Erklärung brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir zur nächsten Frage. Wo müssen Sie besonders und mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen? An Seen, an Flussläufen oder in Moorgebieten?
Ich muss besonders mit dichtem Nebel rechnen, an Seen, an Flussläufen, in Moorgebieten und in Tälern.
Genau, überall da, wo es stehende oder auch fließende Gewässer gibt, kann sich Nebel ansammeln, aber auch sonst überall in Wäldern. Passt einfach auf, wenn es neblig ist. Fahrt vorsichtig, fahrt rücksichtsvoll, fahrt langsam. Vor allem, es bringt euch nichts, 2 Minuten schneller zu sein als der andere, wenn ihr dann im Graben landet. Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel rechts vor links.
Naja, also wenn kein Schild da steht, das ist echt schwierig. Dann gilt ja rechts vor links. Und B ist dann nämlich auch richtig, dass kreuzende und einmündende Straßen auch bevorrechtigt sein können, obwohl sie wenig gut ausgebaut sind.
Also das ja auch?
Ja.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Nee, weil es ist ja so, es gibt ja auch Einmündungen, die haben einen flachen Bordstein oder so. Also es ist, deine Erklärung war richtig, aber dieses Ausnahmebeispiel, was du genannt hast, wenn jetzt keine Verkehrsschilder sind, es gilt nicht immer ausnahmslos rechts vor links. Es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel der Bordstein abgesenkt ist. Dann,
da gibt es aber auch tatsächlich Straßen, wo der Bordstein abgesenkt ist und die trotzdem Vorfahrt haben. Da okay. kenne ich eine Straße, wo das tatsächlich so ist und da sind schon einige Unfälle passiert. Deswegen haben die da jetzt dieses Kreuzungsschild, weißt du, dieses Dreieck mit dem Kreuz ja. in der Mitte aufgehängt, damit die Leute von der Straße, wo man denkt, man hat Vorfahrt, wissen, man hat keine Vorfahrt.
Was ich irritierend finde, hier in Hall gibt es ein Schild, da steht drauf, Vorfahrt geändert, aber ich weiß dann gar nicht mehr, wie wurde es jetzt geändert. Also wer hat denn jetzt Vorfahrt? Weil er kommt von rechts, ist cool. Die Ausfahrt von dem Busbahnhof. Ja, die fahren ja sowieso meistens einfach, dürfen die wahrscheinlich auch, weil eigentlich ist es ja rechts vor links. Dann weiß ich aber nicht, wenn ich jetzt raus will, die wo von links auf den Parkplatz wollen. Ach, es ist ganz kurios. Ich gucke einfach, dass ich Rücksicht nehme und gut ist. So, ja, Hans, jetzt kommt ein kurzes Video.
Also wir fahren auf einer Straße entlang, rechts stehen Autos, die parken und links ist eine Straßenbahn.
Genau, und du blinkst jetzt nach links weg.
Und jetzt will ich von der Vorfahrtstraße quasi die Straßenbahntrasse kreuzen, um links abzubiegen. Und so, kreuzt dann auch die gegenüberliegende
genau,
und dann kommt Fahrbahn, von rechts, die auch die Vorfahrtstraße ist.
Genau, und dann kommt von rechts so ein Umzugswagen, man kennt es ja. Und jetzt ist die Frage, weshalb müssen Sie hier warten? Wegen des Radfahrers, des Transporters oder des Fußgängers?
Ja, wo ist der Radfahrer?
Ich glaube hier vorne.
Da hinten. Also es ist richtig cool. Also man muss sagen, es ist auch klein und ein bisschen pixelig.
Ja.
Aber wo will der Fahrradfahrer hin?
Das ist ein Fußgänger. Ach, ich habe schlechte Augen. Egal, eigentlich, wegen wem muss ich denn jetzt warten?
Noch erstmal wegen dem Transporter auf jeden Fall.
Weil rechts vor links, ne?
Ja.
Dann machen wir doch das.
Ich würde einfach wegen allem warten. Ey, der Radfahrer auch.
Ach, scheiße. Nee, nur der Fußgänger, aber den habe ich gar nicht gesehen. Als
oh
wäre
Mann,
trotzdem
ey.
falsch gewesen. Egal, wir machen weiter. Jetzt habe ich dir deine Vorprüfung versaut. Das kannst du
Ja,
später.
jetzt habe ich nämlich da, das war nämlich eine 5-Punkte-Frage.
Ach, scheiße.
Vorfahrtsdinger und Dings sind immer 5-Punkte-Fragen.
Oh Mann, ey. So, Vorfahrtantritt haben Sie sich geärgert. Welche Folgen sollten Sie beim Fahren vermeiden? Vorsicht, Ablenkung oder Aggressivität?
Ablenkung und Aggressivität.
Das ist richtig. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten? Zu mehrspurigen Fahrzeugen größeren Seitenabstand einhalten als zu einspurigen, einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten, einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten.
Ich würde sagen B und C.
Ah, nicht?
Nee.
Das ist richtig. Nach längerer Fahrt mit etwa 120 km/h wollen Sie die Autobahn verlassen. Was haben Sie dabei zu beachten? Ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Ich beachte die Tachoanzeige, um die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Ich behalte die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen bei, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern.
Alter Schwede, das ist ja heftig. Also C ist heftig. Das fährst du einfach mit 120, fährst du von der Autobahn ab. Krass, krass.
Ja, gut, direkt bei
Stell
McDonald's
dir vor, du fährst in der Kurve, du siehst die Kurve und fährst da mit voller Karacho drauf zu und
ja,
bremst erst im letzten Moment. Also C
das
auf jeden
Ding
Fall
ist,
nicht, sondern ich blinke rechtzeitig und bremse dann und ich beachte die Tachoanzeige, weil wenn man länger natürlich schnell gefahren ist, dass man sich nicht unterschätzt,
das Ding
überschätzt.
ist, wenn du Hunger hast und der McDonald's ist ja meistens neben der Autobahn, dann bleibst du einfach bei 120, dann kommst du direkt in McDrive mit ein bisschen Luftlinie
Ja,
zwischen.
apropos Luftlinie, ich glaube, dann kommst du nicht nur zum McDrive, sondern dann hast du McDrive all day long oben im Himmel. Also.
Das kann natürlich auch sein. So, Hans, wir sehen hier ein Stoppschild und eine Kreuzung, die nur nach links und rechts geht. Dann ist die
Ich bin ein
Frage.
bisschen abgelenkt, ehrlich gesagt, von diesem Foto, weil da gibt es eine Eisdiele und ich hätte echt Bock auf ein
Ja,
Eis.
stimmt, da gibt es so blaue, oh, wie heißen denn die
Die
Dinger?
Frage ist, ist das Eis vegan? Und das würde ich nämlich gerne auf unsere Running System Playlist drauf tun.
Maria Clara Kropper.
Oh yes.
Ja, gutes Lied. Gutes Lied. Was packe ich denn heute auf die Running System Playlist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich packe drauf von Culture Candela Monster, aber die 2K21 Version. Die haben das nämlich neu aufgelegt und ich finde die Version gar nicht schlecht. Ich finde auch die Originalversion nicht schlecht, keine Frage, aber ich würde das gerne draufpacken. Wir machen weiter. Also diese Kreuzung, die Eisdiele interessiert nicht, weil da ist ein Stoppschild. Wenn wir zur Eisdiele wollen, dann halten wir da natürlich davor. Das steht hier aber nicht als Auswahlmöglichkeit. Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? Ich muss nicht anhalten, da keine Haltlinie vorhanden ist, nur bei Querverkehr anhalten oder an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren.
C.
Genau, also an dieser Stopplinie müsst ihr immer halten. Lernt ihr in der Fahrschule, egal was ist, ihr haltet an dieser Stopplinie.
Stopp heißt Stopp.
Stopp heißt Stopp, so ist es. Dann guckt ihr, wenn da nichts kommt, fahrt ihr. So, nächstes Bild. Ich komme aus einem Feldweg auf eine Straße.
Ich muss warten, ganz
klar. Ich
will
nach links und von links quasi auf der rechten Fahrbahn kommt ein blaues Auto. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Ich oder das blaue Fahrzeug?
Ich.
Jo. Wenn der mich rammt, du kommst ja aus einem Feldweg. Also,
vor allen Dingen, wenn der da mit 160 durch die Kurve kommt, dann sind wir beide im Matsch.
Grüße gehen raus an der Stelle. So. Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt.
Ja.
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt.
Nein.
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt.
A und C.
Das ist richtig. Nächste Frage. Du siehst, wir sind bald durch. Wir haben jetzt noch die letzten 6 Fragen. In welchen Fällen müssen Sie blinken? Vor dem Wiedereinordnen, nach dem Überholen? Beim Verlassen einer abknickenden Vorfahrtsstraße in gerader Richtung, vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren.
A und C.
Das ist richtig. Nächste Frage. Hier kommt so viel Werbung, ich glaube, ich habe schon 2 Waschmaschinen bestellt. Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurgurt gerissen ist. Auch ein geiles Wort, Zurgurt.
Zurgurt. Oh yes, Zurgurt.
Deswegen
das ist Joghurt. Kein Joghurt, sondern ein Zurgurt. Stark.
Zwei dumme Eingedanke. So, also während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurgurt gerissen ist. Was tun Sie? Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist. Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird. Fahrt fortsetzen, weil der Zurgurt ausgetauscht ist. Grüße gehen raus. Hans, Ladungssicherung ist ja unser Spezialgebiet.
Ja.
Demher müsstest du das ja mit links beantworten können.
Ja, ich nehme auf jeden Fall A.
Ja?
Weil es ist keine Pflicht, einen Zurgurt als Ladungssicherung zu benutzen.
So sieht's aus.
Und vielleicht habe ich ja noch 10 andere benutzt. Und wenn von 10 einer reißt, ist nicht so schlimm.
So, was ist mit den anderen, die nicht?
Ja, also B finde ich kreativ. Also sollte man aber nicht machen. Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird. Aber auch nur zweimal, bis sich mein Auto dann auf die Seite legt. Naja, nee.
Machen wir ja. Nicht. Okay, also gehen wir mal weiter. Das ist unlogisch, weil entweder ich setze die Fahrt fort, wenn ich andere Sicherungsmittel habe, die die Ladung sichern, oder ich tausche den Zurgurt aus. Das passt nicht
zusammen. Das macht gar keinen Sinn.
Das ist die Unlogik der Fahrprüfung. Deswegen fallen, glaube ich, auch viele durch. Lasst euch nicht verarschen. Kreuzt einfach alles an, weil die Antworten sind unabhängig voneinander zu betrachten. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn.
Krass, das macht echt keinen Sinn.
Es macht einfach keinen Sinn. So, nächste Frage.
Oh Mann, es sieht nicht so gut aus. Ich habe bisher 64% richtig.
Ja, naja. Also bleiben wir doch beim Fahrrad. Was erhöht die Gefahr, bei schneller Fahrt aus der Kurve zu fliegen? Beschleunigen, auskuppeln oder bremsen?
Ja.
Alle drei?
Ja.
Alles klar, nehmen wir so. Auskuppeln nicht. Auskuppeln, da meinen die quasi die Kupplung in den Leerlauf, nehme ich an.
Ja, aber das Ding ist, wenn ich schnell in die Kurve fahre, und jetzt einen Gang runterschalt davor extra.
Ja.
Und ich dann aber auskuppel, dann bin ich wieder draußen aus der. Das kann ich denen gerne mal vormachen.
Macht schon auf wieder keinen Sinn.
Auf dem Fahrübungsplatz. Also sorry, Freunde.
Machen nicht immer alle Antworten Sinn. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Nee, vor allen Dingen ist es auch sicherheitsrelevant. Stell dir vor, du fährst irgendwie relativ fix und willst in eine Kurve reinfahren. Und denkst du dann vorher, ich bin relativ schnell, also schalte ich einen Gang runter. Klar heult der Motor ein bisschen auf, aber dann bin ich sicherer in der Kurve unterwegs, als wenn ich dann in der Kurve noch auskuppel.
Das ist absolut richtig. Vor allem macht das auch kein Mensch. Weißt du, es sind so Situationen, die entstehen einfach nicht. So, Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändern sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel? Er vervierfacht sich von 25 auf 100 Meter, er halbiert sich von 50 auf 25 Meter oder er verdoppelt sich von 15 auf 30 Meter.
Er verdoppelt sich.
Das ist richtig.
Oh yes, Mathe war schon immer mein Ding.
Ja, dachte ich mir. 60-30. Sie fahren 50 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel?
25.
25 Meter. Die Hälfte der Geschwindigkeit in Metern ist der Bremsweg. Absolut richtig.
Yes, ey, das ist
so, jetzt haben wir die letzte und alles entscheidende Frage. Was ist beim Kontrollieren des Reifenluftdrucks zu berücksichtigen? Temperatur der Reifen, Beladung, Besetzung des Fahrzeugs, Werkstoff der Felgen, Stahl oder Leichtmetall?
A und B.
Für manche Leute ist dann noch entscheidend, wie hoch die Auffahrt ist von der Garage. Da müssen sie vielleicht ein bisschen mehr Luft in die Reifen lassen, dass sie quasi vorne nicht mit ihrem Auto aufsetzen und den Schneeschieber machen. Grüße gehen raus an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal.
Oh yes, zur Auswertung.
Jetzt kommt nämlich der spannende Teil.
Ja, 5 Punkte gehen ja auf dein Konto auch.
Ja gut, aber 22 Fehlerpunkte, das war nicht alles ich.
Was?
Also wir hätten theoretisch, wir hätten nicht bestanden. Wir haben 22 Fehlerpunkte. So, jetzt schauen wir uns mal die Zusammenfassung an. Wir haben 6 Fragen falsch beantwortet. Nämlich,
den Zündschlüssel stecken lassen. Ja. Das war ja klar. Also keine Ahnung. Davon wie viele Punkte gab es? 4, oder?
Das müsste eine 3 Punkte. Doch, 4 Punkte.
Ja, ja. Geil. Okay, wegen
jetzt
dem
hier,
Zündschlüssel.
Guck mal,
Okay.
wir können hier die Frage bewerten. Leicht machbar oder schwer?
Unnötig.
Ja, das fehlt leider. Gut, so, was soll man beim Tanken beachten? Möglichst dran voll tanken, haben wir angekreuzt. Sollte man natürlich nicht machen. So, nächste Frage. Worauf müsst ihr innerhalb seiner Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? So, die breitere Straße, nee, was haben wir da? An allen Kreuzungen und Einmündungen geht ausnahmslos die Regel rechts vor links, ist falsch.
Ach, ausnahmslos, ja, das ist halt, ja, also
ja,
da
das ist
müsste
ja
man.
So eine doppelte Verneinungsformulierung.
Ja, genau, da müsste man halt sagen, okay, also richtig wäre die Antwort gewesen, wenn an allen Kreuzungen und Einmündungen, wo kein Schild steht, die Regel rechts oder links gilt.
Ja, Hans war so einer, der hat da noch eine Erklärung dazu geschrieben, warum es denn so ist. Ja.
Na egal.
Jetzt haben wir hier dieses Video gehabt, wo wir abgebogen sind. Da
Ach
bin
so,
ich
das war dieses pixelige Video, ja, okay.
Da bin ich
Also
mitschuld, weil den Fußgänger habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zugurt gerissen ist. Wir
haben die Ladung
setzen
so gesichert und haben nicht, sind nicht noch zum Baumarkt gefahren und haben neuen besorgt.
Guck mal, da steht, Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist. Dann setze ich die Fahrt fort. Aber im letzten steht, Fahrt fortsetzen, sobald der Zugurt ausgetauscht ist. Ja, was denn nun? Es kann doch nicht beides richtig sein, oder? Entweder eins ist richtig und eins ist falsch. Oder ja, oder das andere ist richtig, dann wäre das eine aber falsch. Also es kann
Also,
nicht beides sein. Sorry.
Okay, nächstes.
So, was erhöht die Gefahr?
Genau das mit dem Auskuppeln, das haben wir schon besprochen. Also,
ja.
Sorry. Also, und das sind die Fragen, die ich falsch habe. Ja.
So, warte mal, wir können hier ein Feedback geben. Wie gefällt dir Führerscheintest online? Deine Bewertung, wie viele Sterne geben wir von 5? Sonnengereifte Tomaten?
Ja, das Ding ist, also es war schon spaßig auch.
Ihr könnte besser sein.
Ja, aber das Ding ist, wenn das echte Fragen sind, also ich gehe mal davon aus, dass das original Fragen sind,
Spaß
dann...
gemacht.
Dann ist es schon Spaß gemacht.
Manche Antworten stimmen einfach nicht. Hat Spaß gemacht, aber manche Antworten stimmen einfach nicht. Andere Fragen sind nicht relevant. Grüße gehen raus. So.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir können festhalten, wir sind beides sichere Autofahrer. Und haben unseren Führerschein zurecht. In dem Sinne, allzeit gute Fahrt, oder?
Ja, würde ich so sagen. In diesem Sinne beenden wir auch diese Woche. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß, wenn ihr in die neue Woche abbiegt. Lasst euch nicht ärgern. Lasst auch mal den anderen die Vorfahrt. Haltet euch an die Regeln. Dann kommt ihr sicher durch den Alltag. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Zieht die Zurgurte fest und ab die Kirsche, euer HCR7 und Cenk. Bis dahin, ciao.
Ciao.